Hallo und Happy Halloween. Hallo Katha.
Hallo Lisa, das war mir schon ein bisschen zu gruselig, diese Begrüßung, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber heute ist doch nichts zu gruselig, denn heute ist Halloween.
Ja, aber ich bin auch schon ein bisschen fertig von der letzten Woche. Da wurden wir ja ganz schön durchgegruselt.
Konnten wir dich da durchgruseln, Katha? Wir zwei.
Du meinst du und ich mich?
Genau.
Ja, konnten wir.
Ja, schön. Ja, ich hoffe, ihr habt uns auch verfolgt die Woche.
Das hoffe ich auch sehr, denn am heutigen Samstag sind wir am Höhepunkt dieser Spukwoche angelangt und die endet mit der Sache, die unseren Podcast am allerbesten macht, nämlich euch. Euch erwartet nämlich heute ein Hörerspezial. Das heißt, wir geben eure ganz persönlichen Spukgeschichten zum Besten.
Ganz genau. Wir haben, glaube ich, ganz schön viele Stories von euch rausgesucht und werden die uns jetzt hier gegenseitig und euch natürlich auch vorlesen und die danach ganz normal bewerten.
Genau.
Mit dem Gruselfaktor, wie immer, von 1 bis 10. 1 überhaupt nicht gruselig und 10 super gruselig. Und ja, ich hoffe, du hast vergessen, was ich für Stories heute vortrage, denn du musst die, glaube ich, auch bewerten, Katha, oder?
Ja, ich hoffe, andersrum hast du die natürlich auch vergessen. Aber das kriegen wir schon gleich hin. Aber es gibt noch eine Besonderheit, denn leider gibt es heute keine coolen Halloween-Partys. Vielleicht sitzt ihr ja gerade zu Hause, seid so verkleidet und sitzt da so ganz traurig in eurem Kostüm und denkt so, ach, höre ich einfach mal die neueste Folge Gruselfaktor oder eigentlich auch jede Folge Gruselfaktor und spiele das Gruselfaktor Bingo, was Lisa und Katha gerade eben auf Instagram hochgeladen haben. Ja, wahlweise geht das natürlich einfach mit Kreuzchen setzen und Bingo rufen. Wer möchte, kann vielleicht auch ein hochprozentiges Schnäpschen bei jedem Strike trinken. Und bei diesem Bingo, ja, da geht's um Sachen, wo wir denken, dass die ganz schön nervig an uns sein könnten im Podcast.
Oder ziemlich häufig vorkommen. Hast du denn dein hochprozentiges schon vor dir stehen, Katha?
Ja.
Aber wir spielen vielleicht nicht parallel, dann können wir uns, glaube ich, schlecht konzentrieren, oder?
Ja, wollen wir dann einfach mal loslegen?
Ja, gerne. Fängst du an?
Kann ich gerne nur machen. Dann starten wir jetzt mit der ersten Story von euch. Vor ein paar Jahren waren mein damaliger Freund, ein Kumpel von ihm und ich auf dem Weg zu einer Grillparty. Es war einer von diesen perfekten Sommerabenden. Wir hatten alle Fenster weit runtergekurbelt und die Musik laut aufgedreht. Ich weiß noch, wie meine Haare total wild vom Fahrtwind hin und her gewirbelt wurden, aber nicht auf eine unangenehme Art und Weise. Wir fuhren auf die Autobahn und irgendwann dann so um die 180 Stundenkilometer. Wir unterhielten uns gerade ziemlich nett, als wir auf einmal ein Stauende vor uns sahen. Mein damaliger Freund versuchte alles, um vor dem Stauende zum Stehen zu kommen, aber wir waren einfach noch zu schnell. Wir fuhren fast ungebremst in das Stauende hinein und überschlugen uns. Das Auto schlitterte noch etwa 100 Meter auf dem Dach. Wir konnten uns selbst aus dem Auto retten und glücklicherweise war niemandem etwas passiert. Bei der späteren Polizeivernehmung wurden wir dann auch nach der Musik gefragt. Ich wusste absolut nicht mehr, welches Lied wir gehört hatten. Als mir mein Freund das Lied sagte, erinnerte ich mich wieder. Das Lied hieß Watch Out for This. Erst Jahre später ist mir bewusst geworden, wie gruselig das eigentlich ist.
Da hatte jemand eine Vorahnung. Aber gut, dass nichts passiert ist weiter.
Auf jeden Fall. Also es ist eher so ein richtig creepy Zufall, ne? Oder glaubst du, es war irgendwie ein Zeichen?
Na, wer weiß, vielleicht hat da jemand ein Zeichen gesendet.
Mega, mega gut, dass euch nichts passiert ist, dass alle gesund da rausgekommen sind.
Ja, es ist schwer, den Gruselfaktor zu vergeben, finde ich. Ich glaube, ich würde mal mit einer 5 anfangen.
Mhm.
Okay, soll ich direkt weitermachen?
Bereit.
Alles klar. Mir sind schon ein paar gruselige Dinge passiert. Ob sie logisch zu erklären sind, weiß ich nicht. Aber creepy waren sie alle im ersten Moment. Zum Beispiel das eine Mal. Meine Großeltern und mein Dad sind direkte Nachbarn. Ich sitze bei meinen Großeltern am Computer. Meine Oma ist auf dem Balkon. Mein Dad ist bei sich in der Wohnung. Jedenfalls spiele ich gerade Sims, das weiß ich noch, und irgendetwas streift mich am Bein. Wie ein Hund oder eine Katze. Wir haben keine Haustiere. Jedenfalls denke ich mir, dass ich mich vielleicht selbst gestriffen habe und spiele weiter. Kurz danach rüttelt mich etwas an der Schulter und flüstert etwas in mein Ohr. Es klingt wie Scissors oder Sisters. Bis heute weiß ich nicht genau was. Jedenfalls denke ich, meine Oma war es und drehe mich um. Aber da ist niemand. Also gehe ich auf den Balkon und frage meine Oma, was sie wollte. Wieso, was soll ich schon wollen? Na, du hast mich doch an der Schulter gerüttelt. Nein, ich war die ganze Zeit hier. Vielleicht war das dein Vater? In dem Moment kommt mein Vater auch schon in die Wohnung meiner Oma und fragt, ob wir gerade irgendetwas mitbekommen haben. Ich sage sofort, ja, irgendetwas hat mich gerüttelt. Darauf meint er nur, warst du nicht eben bei mir und hast mich an der Schulter gepackt? Eine andere Geschichte war wieder bei meiner Oma in der Wohnung, aber mehrere Jahre später. Man muss dazu sagen, dass es keinerlei Fenster in ihrem Bad gibt und die Lüftung kaputt ist. In dem Bad kann demnach kein Luftzug entstehen. Jedenfalls sitze ich auf dem Klodeckel und lackiere meine Fußnägel. Auf einmal springt die Waschmaschinentür auf. Ich denke mir nur, okay, blödes Ding, ist doch erst ganz neu und jetzt ist die Tür schon kaputt. Schließe die Tür und mache weiter. Direkt danach wieder. Ich sage laut aus Spaß, was jetzt, sind hier Geister anwesend oder was? In dem Moment rüttelt der Vorhang der Dusche und ich renne heulend aus dem Bad. Die letzte Story passierte mir in der Weihnachtszeit. Dieses Mal in der Wohnung meines Vaters. Jedenfalls habe ich seit meiner Kindheit eine Spieluhr, die fröhliche Weihnachten spielt. Leider fehlte seit ein paar Jahren ein Zahnrad, weswegen sie nicht mehr spielt. Eines Abends will ich schlafen gehen und höre, wie leise die Melodie der Spieluhr spielt. Fröhliche Weihnachten. Ich hatte so einen Schiss, dass ich die Spieluhr direkt zu meinem Dad gebracht habe und meinte, er soll sie bitte, bitte weit, weit wegpacken. Bestimmt gibt's für einiges logische Erklärungen. Oder aber auch nicht.
Puh. Ich finde immer, wenn man sich halt vorstellt, dass es einem selbst passiert ist, dann ist es halt einfach ultra krass. Ich glaube, ich wäre halt sowas von ausgerastet die ganze Zeit. Ja, deswegen, weil ich mir das halt richtig gut vorstellen kann, wie unheimlich ich das selbst finden würde, gebe ich einen Gruselfaktor 8.
Wow, das ist schon mal ganz schön hoch. Da bin ich mal gespannt, ob die nächste Geschichte das noch toppen kann.
Alright, mach dich bereit.
Bin ich.
Ich war eigentlich schon immer recht abgehärtet und habe mir auch schon als Jugendliche nachts allein im Dunkeln Gruselfilme anschauen können, ohne danach schlaflos im Bett zu liegen. Das alles änderte sich jedoch, als ich meinen heutigen Mann kennengelernt habe. Der glaubt nämlich an Geister, Dämonen, Kobolde und all die anderen zauberhaften oder furchtbaren Wesen, die einem Großteil der Menschheit verborgen bleiben. Seit ich mit ihm zusammen bin, habe ich deshalb also viel mehr Angst. Denn mit seinem Glauben an das Übernatürliche hat er mich angesteckt. Natürlich empfinde ich dabei nicht nur Furcht, sondern auch eine Art Faszination. Ich befasse mich ziemlich gern mit dem Thema, einfach weil ich es interessant finde und lese zum Beispiel allerlei Bücher. So kam es auch, dass ich mir ein Buch gekauft habe, in dem es um die nüchterne wissenschaftliche Betrachtung von Übernatürlichem geht. Der Grundtenor des Buches war eher skeptisch. Ich las abends im Bett noch ein paar Seiten, legte das Buch dann auf den Boden und versuchte einzuschlafen. Aber an diesem Abend gelang es mir irgendwie nicht. Das lag nicht daran, dass ich mich gegruselt hätte. Ich konnte einfach nicht so recht schlafen. Später kam mein Mann ins Bett, begann auch damit, sich herumzuwälzen und konnte genau wie ich einfach nicht schlafen. Irgendwann, nach gefühlten Stunden des Nichtschlafens, fragte er dann, ob ich mein neues Buch hier hätte, was ich bejahte. Er sagte, ich kümmere mich drum, und verschwand mit dem Buch im Wohnzimmer. Ich blickte ihm verwundert hinterher. Als er zurückkam, fragte ich, was das denn zu bedeuten hätte. Ich schaute ihn mit großen Augen an. Bei seinen nächsten Worten spürte ich einen kalten Schauer über meinen Rücken laufen. Er erklärte mir, dass da etwas aus dem Buch herausgekommen sei, was hier nicht hergehört. Er habe es aber weggeschickt und das Buch läge nun im Wohnzimmer, wo am nächsten Morgen die Sonne dann drauf scheinen kann. Da begann ich mich erst so richtig zu gruseln und bekam ein ganz beklemmendes Gefühl im Brustbereich und an meinem Hals. Das Gefühl wurde immer stärker und richtig erdrückend. Ich spürte meine Kehle immer trockener werden und musste mehrmals schlucken. Mein Mann sah mich mit weit aufgerissenen Augen an und meinte, ohne dass ich ihm etwas gesagt hätte, er würde etwas an meinem Hals wahrnehmen. Auch in seinen Augen meinte ich jetzt Angst zu sehen. Er beschrieb mir die Figur, dessen Hände er schemenhaft an meinem Hals wahrnahm. Ein langer, knochiger Körper mit sichtbaren Adern. Die Bewegung langsam und zittrig. Schwarze Augen, die tief in den Höhlen liegen. Fetzen von alter, abgestorbener Haut, die herunterhängen. Ein weißer Haarflaum, ähnlich einem Spinnennetz, bedeckt den sonst kahlen Schädeln. Und dann dieses grausame Grinsen. Mein Mann beschrieb die schreckliche Figur haargenau so wie eine Figur aus einem immer wiederkehrenden Albtraum, den ich als Kind häufig hatte. Das war der gruseligste Moment meines bisherigen Lebens. Zum Glück kannte mein Mann sich so gut mit dem Übernatürlichen aus, dass er wusste, wie er mir helfen konnte. Er führte dann ein reinigendes Ritual mit mir durch, wodurch das beklemmende Gefühl auch tatsächlich wegging. Trotzdem habe ich mich so sehr gefürchtet, dass ich mich in der Nacht nicht mehr alleine aufs Klo getraut habe. Das Ganze ist vielleicht 4 Jahre her und nie wieder habe ich so etwas erlebt. Allerdings habe ich seitdem Abstand davon genommen, mir solche Bücher zu kaufen. Das war meine persönliche Gruselgeschichte.
Puh, ganz schön gut, dass der Mann da so ein reiniges Ritual machen konnte.
Ja, oder dass der es dann direkt gecheckt hat, was da los ist.
War spooky. Oh Mann. Ja, da war jetzt der Gruselfaktor bei mir schon noch ein bisschen höher. Ich bin bei einer 7 bei dieser Story.
Nice. Dann kriege ich jetzt die nächste.
Puh. Ich kam nachts vom Feiern nach Hause und war ziemlich betrunken. Ich schloss meine Tür ab, machte mich fürs Bett fertig und ging schlafen. Dazu sollte man vielleicht wissen, dass ich alleine in einer Einzimmerwohnung im Erdgeschoss wohne. Einige Zeit später wachte ich von relativ lauten Geräuschen und einer Stimme auf. Die Geräusche kamen aus meiner Küche. Ich wusste sofort, was es war, und noch im vom Alkohol benebelten Zustand erschauderte es mich. Ich habe einen Flaschenöffner von Warsteiner, der, sobald man die Flasche damit öffnet, ein Zischgeräusch macht und sagt, ein Bier geht immer. Dieser Effekt ist allerdings nicht ohne Flasche auszulösen. Keine Ahnung, wie genau der Mechanismus funktioniert. Wenn man es aber mit den Fingern versucht, klappt es in der Regel nicht. Jedenfalls hing dieser Flaschenöffner an einem Haken in meiner Küche. Ich stand auf, machte das Licht an und ging vorsichtig in die Richtung. Ich betrat die Küche. Da war glücklicherweise niemand. Ich nahm den Flaschenöffner vom Haken, legte ihn in eine Schublade und ging wieder ins Bett. Dort schlief ich dann auch bis zum nächsten Morgen, erstaunlicherweise ohne weitere Zwischenfälle, durch. Als ich morgens aufwachte und in die Richtung des Badezimmers ging, kam ich an meiner Wohnungstür vorbei. Und dann der Schreck. Meine Wohnungstür war die ganze Nacht offen gewesen. Ich hatte die Tür wohl abgeschlossen, bevor ich sie ganz zugezogen hatte. Mir schossen 1000 Gedanken durch den Kopf. War vielleicht doch jemand in meiner Wohnung heute Nacht? Immerhin konnte jeder einfach so hereinspazieren. Oder war der Flaschenöffner ein Signal, um mich zu wecken, damit ich vielleicht die offene Tür bemerke? Oder war es vielleicht auch nur ein Windzug, der durch die offene Wohnungstür zog und dadurch den Mechanismus auslöste? Ich werde es wohl nie erfahren. Seitdem überprüfe ich auf jeden Fall immer mehrfach, ob meine Tür ganz zu ist und der Flaschenöffner liegt immer in einer Schublade.
Boah, Lisi, das erinnert mich richtig doll an das eine Mal in unserer Wohnung, als du mich nachts angerufen hast und so meintest, Katha, die Wohnungstür steht offen, mein Handyakku ist leer. Und dann haben wir die Polizei gerufen und es war richtig krass unordentlich bei uns. Und dann haben die doch so gesagt, sieht es ja aus wie immer.
Ja.
Ja.
Genau, ich wollte dich auch direkt fragen, ob dir die Geschichte bekannt vorkommt. Mhm. Ich glaube, da ist mir ja das Gleiche passiert. Da dachte ich, die Tür wäre zu und habe sie abgeschlossen. Aber habe sie abgeschlossen, als die Tür noch offen war.
Und ich habe noch ein Anekdötchen zu so einem Flaschenöffner.
Ja.
Wir haben nämlich auch so einen Flaschenöffner zu Hause.
Was sagt der?
Der sagt halt immer, hey ja, BVB. Und der ist auch schon mal einfach so losgegangen.
Echt?
Ja, aber ich glaube, das ist, weil der reagiert auch so Metall oder so. Und wenn er dann in der Küchenschublade mit anderen Küchenhelfern liegt und die berühren sich, dann kann er manchmal losgehen, wenn man die Schublade so zumacht. Also okay. So erkläre ich mir das immer.
Aber in der Geschichte hing er ja am Haken, ne?
Ja. Und deswegen finde ich die auch weitaus gruseliger, als wenn der hier bei uns dieses Fußballgebrüll macht. Mhm. Und ich gebe einen Gruselfaktor 4.
Okay.
Ja. Dann.
Gut. Bist du bereit? Ich bin bereit.
Okay. Ich arbeite seit einigen Jahren in einem Krankenhaus als Nachtwache, was für viele ja an sich schon gruselig ist. Aber ich finde die Nachtschicht einfach am angenehmsten. Vor einigen Jahren habe ich kurze Zeit in einem alten, heute nicht mehr genutzten Krankenhaus gearbeitet, welches noch einen Klostertrakt hatte. Meine Station, die Geriatrie, befand sich in diesem Teil. Dass Menschen auf dieser Station versterben, ist leider fast tägliches Brot. So dann leider auch in der Nacht, von der diese Geschichte handelt. Ich muss noch anmerken, dass wir Gott sei Dank immer zu zweit im Nachtdienst sind. Es war also irgendwas zwischen 1 und 3 Uhr morgens, als einer unserer Patienten verstarb. Die Familie war die Nacht vor Ort bei ihm und hatte sich noch verabschiedet und ist dann nach Hause gefahren. Nachdem der Arzt da war, um den Tod festzustellen, haben meine Kollegin und ich den Patienten noch versorgt. Also neu eingekleidet, Zugänge gezogen und so weiter. Er musste nun 2 Stunden auf der Station bleiben. Das ist immer so, damit der Tod eben auch ganz sicher ist. Bis wir dann eben mit ihm in unsere Prosektur fahren konnten. Eigentlich war danach alles auch wie immer, bis es dann in dem Zimmer klingelte. Wir hatten schon Angst, aber da es ein alter Teil vom Krankenhaus war, haben wir uns nicht wirklich was dabei gedacht. Also alte Leitungen, passiert schon mal, auch in leeren Zimmern. Aber trotzdem sind wir dann zu zweit in das Zimmer, um die Klingel auszustellen. Nach circa 15 Minuten klingelte es wieder. Wir stellten die Klingel wieder ab. Wir mussten dafür auch jedes Mal übrigens ins Zimmer rein. Das Gleiche wiederholte sich noch 3 weitere Male und wir hatten so langsam echt ein bisschen Angst und haben da keinen Schritt mehr alleine gemacht. Nachdem wir den Patienten dann endlich in die Prosektur gefahren hatten, klingelte es kein weiteres Mal. Wir waren am Ende der Nacht beide froh, als wir nach Hause konnten. Die Nerven lagen danach ein bisschen blank. Das ist mir in den ganzen 10 Jahren auch nur einmal passiert. Aber es war definitiv das gruseligste Erlebnis meines Lebens.
Da habe ich gleich noch eine ganz, ganz ähnliche Geschichte.
Echt?
Auch im Altersheim ist das, glaube ich, aber puh, auch Nachtschicht.
Da bin ich gespannt.
Ja.
Oh, ich bewundere das so sehr, wenn Leute das machen. Also generell überhaupt alle Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten, Props an euch. Ihr macht das einfach mega und ihr seid völlig unterbezahlt. Und ich finde auch, dass das viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Und ja, dann, um zurück zum Grusel zu kommen, dann noch so eine Nachtschicht zu machen, mit toten Menschen zu arbeiten, echt super unheimlich. Deswegen kann ich es mir richtig gut vorstellen, dass das einen ganz schön zusammenzucken lässt, wenn dann sowas noch dazukommt.
Das glaube ich auch. Und deshalb würde ich eine solide 7 beim Gruselfaktor geben.
Mhm.
Ja.
Super. Dann kommt jetzt auch direkt deine Nachtschicht-Story.
Ja, soll ich die jetzt direkt im Anschluss machen? War eigentlich für später geplant.
Ja, dann komm. Dann haben wir noch ein bisschen Abwechslung. Dann machen wir erst die du geplant hattest.
Alles klar. Es geht um 2 Träume, die ich 2018 gehabt habe und die mich bis heute noch sehr beschäftigen. Im ersten Traum gehe ich eine enge, gerade Treppe hinauf. Sie ist schlecht beleuchtet und die Wände um die Treppe selbst sind aus dunklem Holz. Plötzlich steht am oberen Ende der Treppe ein Mann. Er ist dunkel gekleidet, hat schwarze, schulterlange Haare und sein Gesicht wirkt bleich und verrottet wie das einer Leiche. Er sieht mich an und in seinen Augen steht der blanke Hass. Mein Herz klopft, als er seinen Arm hebt und plötzlich mit dem Finger auf mich zeigt. Irgendwie weiß ich instinktiv, was ich zu tun habe. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich hebe ebenfalls den Arm und zeige mit meinem Finger auf ihn zurück. Dann verändert sich sein Gesicht. Er ist nicht ängstlich, sondern er scheint entsetzt oder überrascht zu sein. Und dann bin ich aufgewacht. Den zweiten Traum hatte ich einige Monate danach. Ich schlafe in meinem Bett, neben mir mein Partner. Ich wache von einem scharrenden Geräusch auf und schaue neben das Bett. Auf dem Boden ist Erde und eine Gestalt wühlt in der Erde herum. Davor steht ein Grabstein. Als ich genauer hinsehe, erkenne ich einen japanischen Mann, Mitte 30, der in dem Grab wühlt und auf dem Boden herumkratzt. Er sieht mich nicht an. Ich weiß nicht woher, aber irgendwie wusste ich in dem Moment, dass das sein eigenes Grab ist und dass er Suizid begangen hat. Dann bin ich aufgewacht. Ich kann mich heute noch sehr detailliert an beide Träume erinnern und sie beschäftigen mich noch heute extrem. Vor allem, weil ich im Traum irgendwie immer Dinge wusste, die ich nicht wissen konnte. Woher sollte ich wissen, dass ich zurückzeigen muss? Und woher wusste ich, dass der Mann Suizid begangen hatte? Ich habe bisher auch nichts gesehen oder gelesen, was genau solche Szenen beinhaltet. Also frage ich mich, wie mein Gehirn sowas zustande bringen konnte. Mein Partner denkt, dass das eventuell was Übernatürliches gewesen sein könnte, aber ich persönlich glaube nicht daran. Ich habe seit 2018 auch nichts mehr in der Richtung geträumt. Gruselig ist es trotzdem und ich werde das wohl nie vergessen. Hattest du schon mal so gruselige Träume?
Ich hatte tatsächlich schon echt häufiger gruselige Träume, aber ich träume halt auch immer viel. Mhm. Und so lebhaft, wie du ja auch weißt.
Ja. Aber auch so, dass du dich 2 Jahre danach noch an den Traum, an irgendeinen explizit erinnern könntest, oder?
Ich habe tatsächlich 2 Albträume, an die ich mich erinnere, obwohl die schon sehr lange her sind.
Echt?
Mhm. Ein Traum, da war ich noch ein Kind. Und einen, da war ich so Anfang 20 oder so. Das sind so schon 2 prägende Träume für mich auf jeden Fall. Und Träume bedeuten ja auch immer irgendwas, ne? Also wir verarbeiten ja irgendwas damit. Deswegen sehr interessant. Könnte man wahrscheinlich auf die Spur gehen, was dahinter steckt zwischen diesen beiden Albträumen. Und auch sehr gruselig, wie ich finde.
Ja, finde ich auch. Vor allem der erste, wo der dann irgendwie dieser Mann auf sie zeigt. Fand ich noch gruseliger.
Und ich würde dem einen Gruselfaktor 8 auch geben.
Okay. Ja. Dann war es ja wirklich gruselig.
Dann nächste Story.
Machen wir direkt weiter. Jo.
Ich war 10 oder 11 Jahre alt und bin, wie bereits die Jahre zuvor, auf eine Ferienfreizeit gefahren. Dieses Jahr sollte es auf eine 300 Kilometer entfernte Burg gehen, worauf mich schon unglaublich freute. Leider musste ich alleine fahren, weil keiner meiner Freunde Zeit hatte, was allerdings kein großes Problem für mich war, da ich schon als Kind sehr extrovertiert war. Die ersten Tage waren einfach super. Ich war mit 5 anderen super netten Mädels in einem Zimmer. Wir haben uns alle gut verstanden und hatten viel Spaß zusammen. Abends saßen wir immer gemeinsam in unserem Zimmer, haben gespielt und geredet. In der dritten Nacht schlief eines der Mädchen vor allen anderen ein, was auch verständlich war, da wir einen sehr anstrengenden Tag hatten. Wir führten unsere Gespräche einfach weiter, als das besagte Mädchen, welches eigentlich schlief, plötzlich aufstand. Sie sagte keinen Ton und stand einfach nur in der Mitte des Raumes. Als wir sie ansprachen, ob alles okay sei, drehte sie sich schlagartig um und starrte die Fragende mit weit aufgerissenen Augen an. Wir hatten wirklich Angst. Uns sagte in diesem Alter der Begriff Schlafwandel noch nichts, wobei ich bis heute bezweifle, dass sie schlafgewandelt ist. Nach einiger Zeit ließ sie sich weiterhin in der Mitte des Raumes einfach auf den Boden fallen und begann leise vor sich hin zu murmeln und vor- und zurück zu wippen. Sie murmelte etwas wie Ende, beenden, Hilfe. Mehr verstanden wir nicht. Wir hatten große Angst, woraufhin wir sie allein im Zimmer ließen, um unsere Betreuer zu holen. Als wir mit den Betreuern im Schlepptau zurückkamen, war das Mädchen nicht mehr im Zimmer. Wir begannen sie zu suchen, was sich als relativ schwierig herausstellte, da wir als Gruppe eine ganze Etage mit eigenen Bädern und einer Küche in der Burg gemietet hatten. Nach einiger Zeit hörten wir es in der Küche klappern, woraufhin unser Betreuer die Küche betrat, wo dann das Mädchen mit zerschnittenen Armen und einem Messer in der Hand auf dem Boden saß. Vor ihr ein Pentagramm auf den Fliesenboden gemalt. Auf die Frage, was sie dort mache, antwortete sie immer noch murmelnd in einem weggetretenen Zustand, dass sie jetzt nach Hause gehe und dass sie gerufen wird. Unser Betreuer rief den Notarzt und die Polizei, welche das Mädchen mitnahm. Aber bis heute verfolgen mich diese Bilder in meinen Träumen.
Ja, das glaube ich, das ist irgendwie ganz schön verstörend.
Total, ne? Und total abgefahren. Ich stell mir mal vor, du bist in so einer Jugendfreizeit. Und dann, vor allem auch in dem Alter, da fand man ja eh alles super schrecklich. Ja. Also so alles war ein riesengroßes Drama. Also nicht, dass ich das jetzt hier dir vorwerfen möchte, liebe Einsenderin der Story. Aber bei mir war es zumindest so. Deswegen stelle ich mir es auch ganz schön heftig vor, diese Erfahrung auf so einer Jugendfreizeit. Ja, was gibt's denn für einen Gruselfaktor, Lisi?
Ja, das ist irgendwie schwer. Ich glaube, ich gebe dem Ganzen auch eine 7. Ja. Ja, das ist echt schwer zu beantworten irgendwie. Ja, aber ich glaube, also ja, eine 7 ist schon ganz gut.
Super, dann freue ich mich jetzt auf deine Story.
Wir waren in der 9. Klasse und eine eingeschworene Clique. Wir verbrachten die Schultage, Freistunden und unsere Freizeit zusammen. Eben ganz normale Jugendliche. So auch an diesem Tag. Wir hatten eine freie Stunde und uns war langweilig. Gott sei Dank wohnte meine heute noch beste Freundin direkt gegenüber von unserer Schule. Es war ein verregneter Tag und deshalb beschlossen wir, alle zu ihr nach Hause zu gehen. Wir waren 6 oder 7 Leute, ich weiß es heute nicht mehr ganz genau. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Draußen peitschte der Regen ans Fenster. Doch dann kam einer der Jungs auf die Idee, Gläserrücken zu spielen. Ich war sofort dagegen, da ich zugegebenermaßen wirklich Angst davor hatte und auch immer noch habe. Aber die Mehrheit hatte mich überstimmt. Nun gut, dachte ich, wird schon nichts passieren. Also legten wir los. Ich habe leider keine genauen Details von der Session vor Augen. Dafür ist das, was kurz danach passierte, aber umso klarer. Wir waren fertig und zunächst etwas enttäuscht, dass nichts passierte, als plötzlich, wie aus dem Nichts, der Fernseher meiner Freundin anging. Haha, lustig, Jungs, riefen meine Freundin und ich. Doch als wir in die bleichen Gesichter unserer Freunde sahen, welche auf den Fernseher blickten, bemerkten wir, dass dies kein doofer Scherz von pubertierenden Jugendlichen war. Auf dem Sideboard lag die Fernbedienung. Wir saßen alle auf dem Bett oder auf dem Boden. Niemand konnte in der Zeit die Fernbedienung wieder dorthin gelegt haben. Meine Freundin fing an zu schreien und zu weinen. Ich war wie versteinert. Nachdem ich mich etwas beruhigt hatte, fragte ich sie, ob sie nicht vielleicht eine zweite Fernbedienung hätte. Das verneinte sie. Wir versuchten uns abzulenken und versprachen uns, niemals wieder dieses Spiel zu spielen und gingen wieder zum Unterricht zurück. Bis zum nächsten Tag dachten wir einfach nur noch an einen blöden Zufall und das Versagen von Technik. Der nächste Morgen. Meine Freundin kam grundsätzlich zu spät. Sie wohnte nur 2 Minuten entfernt und doch war sie immer die Letzte, die zum Unterricht erschien. So auch an diesem Morgen. Meine Freundin ist ein lebenslustiger Mensch, stolzierte immer mit einem verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht ins Klassenzimmer, wenn bereits alle auf ihren Plätzen saßen. Doch an diesem Morgen versteinerte Miene, bleiches Gesicht. Da der Unterricht direkt anfing, ging ich in der Pause erst auf sie zu und fragte, ob alles in Ordnung sei. Sie sah mich an und fing an zu zittern. Romy, das ist kein Spaß, bitte glaub mir. Heute Nacht ist etwas passiert. Und was sie mir erzählte, ließ mich schaudern. Sie schlief, als sie einen dumpfen Knall hörte. Sofort schreckte sie auf und ging vorsichtig aus ihrem Zimmer heraus, um nachzusehen, woher der Knall kam. Ihr Zimmer lag direkt gegenüber der Küche und als sie aus ihrem Zimmer kam, sah sie es schon. Der schwere Blumentopf aus der Küche, welcher seit Jahren auf einem Regal in der Küche stand, lag auf dem Boden, in 1000 Teile zersprungen. Schnell eilte auch ihre Mama in die Küche. Meine Freundin fing sofort an zu weinen und erzählte ihrer Mutter von dem Gläserrücken. Alle Fenster waren geschlossen. Kein Windhauch, nichts. Das Erschreckende war, dass direkt unter dem Topf der Esstisch und ein Stuhl standen. Kaum auszumalen, was passiert wäre, hätte jemand an dem Tisch gesessen. Doch seit diesem Vorfall ist nichts Ähnliches mehr passiert. Für Außenstehende mag diese Geschichte wohl nicht sehr gruselig erscheinen, aber bis heute reden wir nur sehr, sehr selten und ungern über diese Geschichte, weil sie uns immer noch schaudern lässt. Ob es nun einfach eine Aneinanderreihung dummer Zufälle oder ob doch etwas Übernatürliches im Spiel war, wir werden diesen Tag und diese Nacht wohl nie vergessen.
Puh. Ja, diese Ouija-Stories.
Die wiederholen sich auch in diesem Podcast, ne?
Ja, ist halt auch richtig gruselig.
Ja. Was ist das in Zahlen für dich ausgedrückt, Katha?
Ich habe das Gefühl, ich sage immer das Gleiche, aber ich werde mal sagen 7. Als wir beide circa 13 Jahre alt waren, zog meine beste Freundin mit ihrer Familie in ein neues Haus. Kurz nach dem Hauskauf ist ihr Opa dann leider ziemlich plötzlich verstorben. Er sprach in der Zeit vor seinem Tod immer davon, wie er helfen würde, das Haus fertig zu machen und hatte sich schon sehr darauf gefreut. Die Trauer war verständlicherweise groß. Doch daraufhin folgten Ereignisse, die wir uns so bis heute nicht erklären können. Es fing mit kleinen Dingen an, Mal ist ein Glas vom Tisch gefallen, ohne Einwirkung von außen, oder stand wahlweise plötzlich in einer ganz anderen Ecke des Raumes, also da, wo wir es definitiv nicht abgestellt hatten. Dann, eines Abends, waren wir beide draußen und sind unten durch den Keller wieder reingegangen. Das Zimmer meiner Freundin war im Obergeschoss, heißt, wir mussten erst eine Treppe hoch in das Wohnzimmer und dann noch einmal hoch ins Schlafzimmer. Wir gingen die erste Treppe hoch und bei der letzten Stufe sind die ganzen Spielsachen ihrer kleinen Schwester, die zu diesem Zeitpunkt eins war, angegangen. Alle Sachen, die man eigentlich erst einschalten oder auf die man draufdrücken muss, damit sie ein Geräusch von sich geben. Danach wurde es immer schlimmer. Die Mikrowelle ist eines Abends einfach angegangen, Schränke öffneten sich und auf dem Dachboden sind alle Wäscheständer umgefallen. Wir haben zu der Zeit oft versucht, den Eltern zu berichten, was hier passiert und was wir mitbekommen haben. Doch die meinten sehr lange, wir würden uns das alles nur einbilden. Bis dann zwei Dinge passiert sind, bei denen auch die Eltern meiner Freundin nicht mehr leugnen konnten, dass hier etwas Übernatürliches vor sich geht. Der Opa, der verstorben war, war FC Bayern-Fan und die Mutter meiner Freundin kam nach Hause und die gesamte restliche Familie war ausgeflogen. Aber der Fernseher war eingeschaltet. Zu sehen, ein Spiel vom FC Bayern. Seit dem Tag, sagt die Mutter, fühlt auch sie in dem Haus die Anwesenheit von jemandem. Die Begegnung vom Vater meiner Freundin ist auch krass. Der Vater ist schwerhörig. Er hört 20-30% auf einem Ohr, auf dem anderen hört er nichts. Der Vater war nachts unten im Wohnzimmer am Computer, bis eine Stimme in sein Ohr flüsterte, er solle schlafen gehen. Der Vater kam sofort hochgerannt und gab uns seit dem Tag alles, was wir zuvor berichtet hatten. Dann ist mir eines Tages noch etwas mit ihrer kleinen Schwester passiert, als diese ungefähr 3 Jahre alt war. Ich war dabei, sie in ihrem Zimmer umzuziehen, als sie mir sagte, dass jemand hinter mir stehen würde. Ich schaute mich um, konnte aber niemanden sehen und dachte, sie redet Blödsinn. Aber sie ließ einfach nicht locker und zeigte sogar mit dem Finger auf die Stelle, an der jemand sein sollte. Ich sah an diesem Tag zum Glück nichts. Sie sind vor circa 4 Jahren dort ausgezogen und trotzdem passieren der Familie weiter solche Sachen. Wir glauben inzwischen alle, dass es der Opa ist, der sich bemerkbar machen, aber sicher nichts Böses will. Und trotzdem ist es alles sehr, sehr gruselig.
Allerdings.
Jo.
Da sind ja wieder Aneinanderreihungen von gruseligen,
unheimlichen
Geschehnissen, ja, wirklich.
Oh, ich glaube, ich könnte dann irgendwie da gar nicht mehr wohnen, weil ich immer darauf warten würde, dass das nächste Schreckliche passiert, was mich in Grund und Boden gruselt. Ja, was bedeutet das denn für dich, Lisa? Auf die Gruselfaktor-Skala.
Ja, ich will jetzt auch nicht immer das Gleiche geben, aber ich wäre wieder bei einer 7 eigentlich.
Boah, wir geben immer nur 7.
Ja, das ist halt so ein ja, gruselig. Ja, ich weiß auch nicht.
Das, so eine gute, das machen wir in unser Bingo rein, wenn wir 7 sagen.
Okay.
Ja. Jetzt bin ich aber ready für deine Story.
Ja, jetzt käme dann meine Nachtschicht-Geschichte.
Oh ja, okay. Die will ich hören.
Ich bin Krankenschwester und arbeite in verschiedenen Pflegeheimen. In einem Heim machten wir im Aufenthaltsraum gerade Übergabe, als wir komische Geräusche hörten. Eine Tür, die auf und zu geht und Schritte. Dann kam der Fahrstuhl nach oben gefahren und hielt an unserer Etage. Der Aufenthaltsraum, in dem wir zu dem Zeitpunkt waren, liegt direkt gegenüber. Ich blickte hinüber zur Aufzugstür. Niemand hatte von hier den Knopf des Fahrstuhls gedrückt. Die Tür ging auf. Überraschung, keiner drin. Die Türen schlossen sich und wir haben uns nichts mehr dabei gedacht. Vielleicht hatte jemand auf einer anderen Etage den Knopf für unsere Etage gedrückt und ist dann wieder ausgestiegen. Wir machten dann im Nachtdienst unsere erste Runde, bis mich meine Kollegin zu einem der Zimmer rief. Die Bewohnerin war gestorben. Wir riefen sofort den Arzt, der den Todeszeitpunkt feststellte und uns damit bestätigte, dass sie genau zu der Zeit verstorben war, als der Fahrstuhl bei uns auf der Etage aufging. Ein paar Tage später. Wieder Nachtdienst. Anderes Zimmer. Wir haben Pieper, worauf angezeigt wird, welches Zimmer klingelt. Es klingelte ungefähr gegen 2 Uhr nachts. Ich sah auf den Pieper und bekam Gänsehaut. Meine Kollegen fragten, was los sei, und ich nannte die Zimmernummer. Die Kollegen waren auch etwas erschrocken. In diesem Zimmer war am Tag davor jemand verstorben und das Zimmer war nun eigentlich leer. Wir gingen in das Zimmer und stellten die Klingel aus. Etwa eine Stunde später das Gleiche. Jetzt hatten wir doch alle etwas Angst. Wir gingen erneut in das Zimmer und stellten fest, dass es dort nun etwas kälter war als noch zuvor. Wieder stellten wir die Klingel aus, ich machte dann das Fenster auf und rief laut in den Raum, dass er nun gehen könne. Die Kollegen nickten und wir verließen das Zimmer. Am nächsten Tag haben wir das dann dem Frühdienst berichtet und ein neuer Kollege, der frisch in der Ausbildung war, sagte, dass er am Tag zuvor, als er beim gerade Verstorbenen saß, das Fenster nicht geöffnet habe. Zur Erklärung, das Fenster öffnet man im Todesfall, sodass die Seele den Raum verlassen kann und nicht eingesperrt bleibt. Teilweise hängt man auch große Spiegel ab. Danach war übrigens Ruhe in dem Zimmer. So etwas kommt immer wieder vor, wenn man nachts arbeitet.
Wow. Auch wieder so eine krasse Nachtschicht-Story.
Ja.
Und die war echt der von eben sehr ähnlich, aber nochmal so ein bisschen ausgeschmückter. Ja. Und super interessant, dass man das Fenster dann öffnet, wenn jemand verstorben ist.
Habe ich auch so Seele noch nie gehört vorher.
Da hatte ich jetzt gerade aber schon richtig Gänsehaut. Und der Story gebe ich einen großen Faktor 9.
Wow, das ist ganz schön hoch.
Ja.
Sehr gut.
Dann kommt jetzt die nächste. Ich wohne in meinem Elternhaus und habe mehrere Zimmer für mich allein. An dem Abend lag ich auf meiner Couch in meinem eigenen Wohnzimmer, in dem ich öfter auch mal schlafe. Es war draußen stockdunkel, denn wir hatten mitten in der Nacht und ich hätte eigentlich schon lange schlafen sollen. Kurz bevor ich aber eingeschlafen war, schreckte ich von einem Geräusch eines zuknallenden Mülleimerdeckels hoch. Die Mülleimer standen genau unter meinem Fenster, allerdings war mein Fenster im 3. Stock, so dass ich doch weit davon entfernt war. Ich überlegte, ob ich mir das Ganze eingebildet hatte, aber im nächsten Moment hörte ich es wieder. Und dann ein neues Geräusch. Als würde man gegen die Mülltonnen schlagen und sie dadurch verrücken. Es hörte und hörte nicht auf. Es hat mich wirklich sehr viel Mut dann gekostet, überhaupt aus dem Fenster zu schauen, weil ich nicht wusste, was mich dort unten erwartete. Aber ich tat es trotzdem. Und was sah ich? Die Mülltonne schien sich wie von Geisterhand zu bewegen. Eigentlich glaubte ich nicht an Übernatürliches. Also nicht an Geister oder dergleichen. Aber ich wusste ja, was ich sah. Und ich machte ein Video, weil ich auch wusste, dass es mir niemand glauben würde. Danach weckte ich meine Mutter, um ihr zu zeigen, was da abging, aber da hat es schon aufgehört. Am nächsten Morgen erzählte ich meinem Opa davon, der direkt nebenan wohnte, und er hatte es auch gehört. Das Ganze wiederholte sich einige Male, bis meine Mutter und alle, die mit uns im Haus wohnten, das Gleiche wie ich gesehen und gehört hatten. Der Einzige, der all dem keinen Glauben schenkte, war mein Freund. Und dann war es soweit. Es war wieder da. Die Schläge des Deckels, das laute Klopfen auf die Tonne und das Rücken. »Da siehst du es«, sagte ich zu ihm. Er ging raus, um nachzuschauen. Ich behielt die ganze Zeit die Tonne von meinem Fenster aus im Blick. Als er unten ankam und den Deckel hob, war sein Blick voller Furcht. Denn es war nichts in der Tonne. Endlich glaubte er mir. Mein Freund, der sonst immer so rational denkt, der grundlegend alles anzweifelt, was man ihm erzählt und für alles eine Lösung sucht, war absolut erschrocken und erstaunt. Dass, als er gerade zur Mülltonne lief, ein Waschbär heraussprang, habe ich ihm erst etwas später erzählt.
Puh. Okay. Na, jetzt haben wir mal wenigstens eine Geschichte mit Auflösung.
Auf jeden Fall.
Ah, schön. Ja, aber so bis zu dem Zeitpunkt war es auch ganz schön gruselig.
Schon mit dem Mülltonnen, ne?
Bis zu dem Zeitpunkt war ich auch wieder so bei einer 7. Ja, gut, jetzt mit dem letzten Satz, ja, wäre ich dann eher bei einer 3, glaube ich.
Bin ich bald, ja.
Ja, okay. Aber ja, coole Geschichte. Dann kommt jetzt hier meine letzte Geschichte für heute. Als ich 17 Jahre alt war, starb meine Mama an einem anaphylaktischen Schock. Sie hatte im Laufe der Jahre zuvor 3 dieser allergischen Reaktionen. Dutzende Ärzte waren ratlos, weil keiner sagen konnte, warum und worauf sie allergisch war. Dies hat meiner Mama, glaube ich, schon gezeigt, dass es irgendwann nicht gut ausgehen würde. So sagte sie mir eines Tages aus heiterem Himmel, dass, wenn es mal nicht gut ausgeht, ich nicht lange traurig sein soll, da sie immer bei mir ist. Ich reagierte, wie wohl jeder 17-Jährige reagieren würde, und entgegnete, dass ich natürlich trauern würde. Sie sei meine Mama und mehr als mein Vater mein absoluter Bezugsmensch. Aber dennoch dachte ich niemals daran, dass sie vor mir aus dem Leben scheidet. Ich muss sagen, dass ich besser damit klarkam, als ich zu Beginn dachte, was wohl daran lag, dass ich in dem Jahr meine Ausbildung begann, was sich als eine enorme Ablenkung herauskristallisierte, und auch daran, dass meine Freunde täglich für mich da waren. Dennoch verging natürlich nicht ein Tag, an dem ich nicht an sie gedacht habe. Mit 19 zog ich dann in meine erste eigene Wohnung. Es war ein Haus aus den 70er Jahren, dementsprechend nicht sonderlich modern, aber eben auch keine Ruine, um es mal salopp zu sagen. Ich wohnte 2 Jahre dort, als es dann eine Nacht im Herbst gab, an die ich mich erinnern kann, als wäre sie gestern gewesen. Ich träumte von meiner Mutter. Sie stand vor mir, streichelte meine Wange und sagte mir, dass, wenn es 2-mal klopft, ich den Beweis habe, dass sie bei mir ist. Ich wachte auf, nicht schreckhaft, aber wohl ein wenig verstört aufgrund der Tatsache, dass ich die Aussage sehr merkwürdig fand. Meine Freundin bemerkte, dass ich wach wurde und fragte, ob alles gut sei. Ich antwortete, dass ich geträumt habe und dass meine Mutter mir sagte, dass, wenn es 2-mal klopft, sie noch bei mir ist. Sie sah mich an und im selben Moment hörte ich 2 dumpfe Klopfgeräusche. Ich war sofort hellwach. Ich bekam eine Gänsehaut und mein erster Reflex war es, meine Freundin zu fragen, ob sie es auch wahrgenommen hat. Ja, sagte sie. Ich fragte sie, auch wenn ich es nicht glaubte, ob sie die Geräusche am Bettrahmen erzeugt hatte. Das verneinte sie. Und ich war mir sicher, dass das die Wahrheit war. Sie war einfach genauso überrascht wie ich. Dann zerbrach ich mir den Kopf, versuchte rational zu denken, was wäre eine logische Erklärung hierfür. Von anderen hat man im Haus akustisch nie etwas mitbekommen. Meine Heizung war ausgeschaltet. Und selbst wenn, es klang anders, wenn die Heizungsrohre arbeiteten. Wir konnten es beide nicht definieren. Ich habe das Klopfen auch vorher nie bewusst wahrgenommen und ich hörte es nach dieser Nacht auch nie wieder, obwohl ich mich in den nächsten Wochen natürlich sehr darauf konzentrierte. Ich ließ es als einmaligen Beweis dafür stehen, dass meine Mutter damals mit ihrer Aussage recht hatte. Sei nicht traurig. Ich bin immer bei dir.
Das finde ich eine schöne Geschichte.
Ja, finde ich auch.
Da
ist es jetzt auch wahrscheinlich schwer, das mit dem Gruselfaktor zu bewerten.
Also ich finde es eine richtig, richtig tolle Geschichte. Und einfach auch total schön erzählt und ja. Ich glaube, ich will für die Story gar keinen Gruselfaktor geben.
Okay, ist auch okay.
Okay.
Dann kommt, glaube ich, deine letzte Geschichte für heute, richtig?
Mhm.
Ich bin gespannt.
Okay. Bevor meine Eltern ein Haus gekauft haben, haben meine Familie und ich in einem Mietshaus gewohnt, welches einen ausgebauten Keller hatte. Meine Eltern haben in dem Zimmer in diesem wirklich richtig, richtig gruseligen Keller geschlafen. Mein kleiner Bruder Joni und ich in der Etage darüber. Ich weiß noch ganz genau, dass Joni fast jede Nacht von einem merkwürdigen Rascheln aufgeweckt worden ist. Ich war, glaube ich, gerade 10 und Joni 8 und wir hatten dementsprechend beide eine wahnsinnige Angst. Also hat Joni mich dann immer geweckt und wir sind nach unten gerannt, um dann wiederum unsere Eltern zu wecken. Beziehungsweise gerannt ist eigentlich eine ziemliche Übertreibung. Wir sind vor lauter Panik die Treppen quasi runtergeflogen und wundern uns auch bis heute, dass wir uns dabei kein Bein gebrochen haben. Joni hat dann immer wieder ganz aufgelöst zu unseren Eltern gesagt, die Kettenfrau, ich habe die Kettenfrau gehört. Unsere Eltern haben das dann immer auf die Heizung geschoben und meinten, wir bräuchten uns doch keine Sorgen zu machen. Auf jeden Fall dann so 10 oder 15 Jahre später hat mein Cousin mit seiner Familie in diesem gleichen Mietshaus gewohnt. Der Sohn von meinem Cousin hat auch in dem gleichen Zimmer geschlafen wie mein Bruder und ich damals. Und jetzt kommt das Gruseligste an der ganzen Geschichte. Vor kurzem ist auf einer Familienfeier rausgekommen, also jetzt wohnen übrigens alle nicht mehr da, dass der Sohn auch immer zu meinem Cousin und seiner Frau ins Schlafzimmer gekommen ist und richtig viel Angst hatte, weil er wohl immer die Kettenfrau in seinem Zimmer gesehen und gehört hat.
Boah, nee. das ist echt gruselig, finde ich.
Voll, wenn sowas dann nachher rauskommt.
Ja, boah, als das noch nicht draußen war, auch als Eltern im ersten Moment fände ich es, glaube ich, schon super gruselig, wenn dein Kind zu dir kommt, Mama, da ist die Kettenfrau in meinem Zimmer.
Voll, ich würde auch voll ausrasten.
Und wenn dann jetzt rauskommt, dass es unabhängig davon noch einem Kind in dem gleichen Zimmer so ging, boah, also ich glaube, das ist fast die 10 für mich wert.
Wirklich?
Ja.
Hammer.
Doch, da war ich jetzt, ja, gut, vielleicht bin ich auch ein bisschen abgehärtet jetzt schon gewesen. Hier ein bisschen, nee, nicht abgehärtet, sondern das Gegenteil davon, aufgegruselt von den letzten Geschichten. Aber die hat mir jetzt nochmal den Rest gegeben.
Sehr gut.
Ja, gut, auf jeden Fall eine schöne Story zum Ende unserer Specials.
Yeah, und jetzt ist die Spukwoche vorbei. Und wir melden uns erst in 2 Wochen wieder, richtig?
Ja. Jetzt, ja, bis dahin feiert heute noch schön Halloween.
Genau. Oder
für euch
hoffentlich
alleine.
Habt ihr schön gefeiert. Für euch alleine.
Oder mit unserem Podcast.
Genau. Mit uns.
Genau. Mit uns gefeiert und
du,
ja.
Lieber Hörer, liebe Hörerin und wir zwei.
Genau, zu dritt.
Zu dritt. Auf jeden Fall nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die uns ihre gruseligen Stories eingesendet haben und alle, die das auch zukünftig noch machen. Wir freuen uns total darüber und versuchen die auch immer alle unterzubringen. Deswegen macht gerne weiter damit. Und danke an alle, die diese Folge hier möglich gemacht haben.
Ja, und dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen. Danke fürs Einschalten.
Ciao.